Pascal, was meinst du, was spricht eigentlich noch dagegen, dass das Jahr 2025 zu dem Jahr der Elektromobilität wird?
Was spricht dagegen? Also wenn ich jetzt was suchen müsste, würde ich sagen, die jüngere Vergangenheit spricht eher dagegen. Aber ich glaube, du spielst darauf an, dass ja durchaus die ein oder anderen Zahlen eher gerade eine grüne Farbe vielleicht haben und nicht eine rote.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
So sieht's aus. Man kann sagen, der Jahresanfang 2025, der deutet darauf hin, dass es beim Thema Elektromobilität dieses Jahr vielleicht doch zu einem veritablen Hochlauf kommt, nachdem wir im letzten Jahr da so ein bisschen so einen Knick gesehen haben und das Thema ja nicht so richtig aus den Puschen kommt. Könnte es sein, dass das in diesem Jahr anders wird? Wenn man mal ein bisschen auf die Zahlen schaut, die wir jetzt Anfang des Jahres gesehen haben, unter anderem vom KBA oder auch von unterschiedlichen Beratungsunternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dann sieht man, dass die Pfeile, wie gesagt, nach oben zeigen. Also wenn wir mal schauen, jetzt in den zurückliegenden Februar, da sind die weltweiten E-Auto-Verkaufszahlen um 50% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, laut einer Analyse der Berater von Rho Motion zum Beispiel. Und in den ersten zwei Monaten des Jahres wurden damit 2,4 Millionen Elektroautos neu in den Verkehr gebracht. Das sind auch, wie gesagt, 30% mehr als im Vergleichszeitraum 2024. Mhm. Und auch in Deutschland sehen wir, dass die E-Autos sozusagen, die gerade die Fahne so ein bisschen hochhalten. Also wir haben insgesamt tendenziell eher ein bisschen eine Flaute beim Neuwagenmarkt. Aber wie gesagt, die Neuzulassungen von Elektroautos, die zeigen ganz klar nach oben. Im Februar zum Beispiel, da rollten 45 Einheiten neu auf die Straße. Das sind 30,8% mehr als im Vorjahresmonat. Und der Marktanteil lag bei 17,7%. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist das Plus der Elektroautos. Das war ja so ein bisschen auch von Experten erwartet worden, weil natürlich viele Hersteller jetzt so ein bisschen ihre Neuzulassung der Stromer von 24 in 25 verschoben haben, um dann zum Jahresbeginn der verschärften CO2-Flottengrenzwerten besser dazustehen. Also das so ein bisschen die Statistik zu verfälschen, könnte man an der Stelle sagen. Aber das muss ja nicht der einzige Grund sein, warum es jetzt vielleicht ein bisschen losgeht mit dem Wachstum bei E-Autos. Also das sieht aktuell echt ganz gut aus. Die einzigen, die jetzt nun von diesem kleinen Boom oder diesem kleinen Hoch nicht profitieren können, das ist der einzige Elektroauto-Pionier, das ist nämlich Tesla. Das haben sicherlich unsere Zuhörerinnen auch schon mitbekommen, dass Tesla momentan so ein bisschen, wo anderes driven, sage ich mal, da ist Tesla so ein bisschen im Tal der Tränen gerade.
Anderes Driven sind ja am Struggeln. Es könnte ja vielleicht auch ein bisschen mit dem, ich nenne es mal aktuellen Brand-Marketing und Markenauftreten von Tesla.
Du meinst die Aufkleber, die jetzt auf den ganzen Text der Tesla prangen? Ja, die Zulassungszahlen der amerikanischen Marke, die sanken im Februar um 76,3% auf 1429 Fahrzeuge. Also das ist schon beachtlich, was da bei Tesla los ist. Also die sind so ein bisschen im Elektroauto-Boom so ein bisschen gegen den Trend. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass es eben nach oben zeigt. Und wenn wir auch so ein bisschen auf die Prognosen, die auch Ende vergangenen Jahres auch gestellt wurden, dann sieht man, dass viele auch ein kräftiges Wachstum für dieses Jahr erwarten. Zum Beispiel der VDIK, der erwartet ein kräftiges Wachstum in Deutschland von 580.000 Einheiten, und das wären 200.000 mehr als 2024. Und auch die Kollegen von S&P Global Mobility, die erwarten weltweit ein Wachstum um 15% auf 15,1 Millionen Einheiten, was ja dann 16,7% aller Verkäufe ausmachen würden. 2024 wären es noch 13% gewesen. Also man sieht, wie gesagt, die Zeichen stehen auf grün, die Pfeile zeigen nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist jetzt dieser Boom, den wir am Anfang des Jahres gesehen haben. Pascal, ich glaube, es wäre jetzt an dieser Stelle auch mal die Zeit, mal zu schauen und mal ganz konkret zu fragen, wie sieht's denn eigentlich mit dem Elektroautomarkt auf und was tummelt sich denn da eigentlich so?
Ja, du sagst es. Ich wollte gerade auch schon sagen, ich denke, dass natürlich der Boom der Elektromobilität hat sicherlich auch einfach mit einem zunehmend wachsenden Angebot zu tun. Ja, jetzt haben wir natürlich in den letzten Folgen viel darüber diskutiert, dass vielleicht jetzt die kleinen Stromer jetzt natürlich auch noch nicht an allen Ecken und Enden zu finden sind und dass die auch immer noch so ein bisschen in den nächsten Jahren auf sich warten lassen, bis wirklich die kleinen Stadtfahrzeuge da sind, die dann auch in einer breiten Masse, sagen wir mal, das Thema Elektromobilität auch irgendwo demokratisieren. Trotzdem steigt natürlich einfach auch das Angebot, steigt natürlich irgendwie die Modellvielfalt. Gleichzeitig gibt es ja auch immer mal wieder aufflammende Diskussionen, ob man nicht eventuell das Thema Kaufprämie doch nochmal überdenkt. Viele machen ja auch die Delle in der Elektromobilität ja auch daran fest, dass diese Kaufprämie über Nacht einkassiert wurde. Gibt es ja auch immer mal wieder Diskussionen, ob die neue Bundesregierung womöglich da in solche Kaufprämien nochmal einsteigt. Also, du sagst es, die Zeichen stehen momentan wieder besser und du sagst es auch, Zeit, um vielleicht mal nicht nur den Helikopterflug sozusagen über die Automobilwirtschaft zu machen, sondern auch mal ganz praktisch zu werden. Und dafür, Yannick, haben wir uns heute einen dritten Mann mit in die Runde geholt, nämlich unseren Redakteur Timo Gilgen. Hi Timo.
Ja, moin, hallo.
Denn Timo, du hast die letzten Wochen und Monate quasi unermüdlich bist du Auto gefahren. Du bist unermüdlich Auto gefahren und zwar bist du unermüdlich Elektroauto gefahren. Wir haben redaktionell in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich einige Modelle testen können, auch über längere Zeiträume testen können, nicht nur die kurzen Ausfahrten, die man manchmal so beim einen oder anderen Pressetermin mal hat. Wir haben einige Fahrzeuge tatsächlich bei uns auch als Testwagen bei uns gehabt. Du bist wirklich einige davon gefahren. Will ja fast sagen, ein Fahrzeug sozusagen reiht sich an das andere und zum Teil ist es ja so. Das heißt, wir wollten heute mal dich mit reinnehmen, um eben nicht abstrakt über das Thema Elektromobilität zu sprechen, sondern wirklich einmal drauf zu schauen, okay, welche Modelle sind denn da? Wie machen sich denn die deutschen OEMs? Wie machen sich denn wie macht sich die Konkurrenz? Wer steht ungefähr wo? Wer löst seine Versprechen, ein modernes Fahrzeug irgendwo abzuliefern, auch ein?
Und einer, der da ganz oben auch in der Statistik, ich bin ja eingestiegen mit der Statistik sozusagen, wie es jetzt am Anfang des Jahres aussieht. Und einer, der sich da aktuell sehr gut verkauft, auch von einem deutschen Hersteller tatsächlich, das ist der VW ID.7 und den bist du auch gefahren, Timo. Also der steht bei den Neuzulassungen auch im Januar an der Spitze der Elektroautos. Wie ist denn dein Eindruck zu dem VW ID.7? Warum verkauft er sich so gut? Was ist deine Erklärung?
Ja, weil es ein gutes Auto ist. Also das ist jetzt, sage ich mal, die ganz kurze Antwort. Da kann man wirklich VW gratulieren, dass sie da wirklich ein gutes Auto gebaut haben. Wir testen die Autos ja in erster Linie auf ihre Assistenzfunktion logischerweise, weil das natürlich auch eins unserer wichtigsten Themen ist, auch natürlich das Infotainment, die ganze User Experience in den Fahrzeugen. Und die Fahrzeuge, die wir da getestet haben, waren halt bislang ausschließlich Elektroautos. Und natürlich ist dann das Thema Elektromobilität in dem Zusammenhang auch immer ein Fokus, den man logischerweise mittestet, gerade wenn man die Autos über ein oder zwei Wochen hat und dann wirklich auch mal auf Langstrecke testen kann. Und der ID.7, ja, also wir haben ihn getestet, da war wirklich absolut tiefster Winter, was ja für Elektroautos auch aus der Vogelperspektive von Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, oftmals eine Horrorvorstellung ist mit einem E-Auto im Winter. Man muss ehrlicherweise sagen, dass natürlich die Reichweite bei allen Modellen im Winter deutlich nachlässt. Also das ist einfach so, das kann man auch nicht bestreiten. Wichtig ist dann in dem Zusammenhang natürlich, wie verlässlich sind die Angaben, die dieses Auto eingibt. Und da gibt es extreme Unterschiede. Und der ID.7 hat hier wirklich echt ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert. Also die prognostizierten Reichweiten sind zwar relativ schnell geschmolzen, das muss man ehrlicherweise sagen, aber wenn man dann eine Ladesäule gefahren ist und wir haben dann wirklich sowohl AC-Laden als auch DC-Laden getestet, da hat der ID.7, wenn man die Batterie vorkonditioniert, überragende Testergebnisse geliefert. Also selbst bei minus 5, minus 10 Grad ist die Batterie mit weit über 175 kW aufgeladen worden und so dauert dann so ein Ladestopp tatsächlich auch im tiefsten Winter von 10 oder 20 auf 80%, was man ja immer so empfiehlt, keine halbe Stunde. Teilweise wirklich 20 Minuten. Und das ist schon ein ziemlicher Gamechanger bei der Elektromobilität, wenn man die Fahrzeuge für Langstrecke nutzen möchte. Und der ID.7 ist ja dafür ausgelegt.
Ja, es gibt ja viele Stimmen, die im Prinzip sagen, Reichweite ist deutlich weniger entscheidend als am Ende die Ladegeschwindigkeit. Ja, ich habe mich mal mit jemandem von Audi unterhalten, der gesagt hat, sie haben das Ziel, mal irgendwann auf 12 Minuten zu kommen, weil 12 Minuten wohl der Durchschnitt, die durchschnittliche Dauer ist, solange ist jemand auf der Langstrecke üblicherweise an einer Raststätte, also Verbrenner, ja, dann tankt man sein Auto, dann bezahlt man, dann geht man noch einmal ins Tankstellenbistro und das dauert durchschnittlich 12 Minuten und deswegen versucht man eben auch bei Elektromobilität auf diese 12 Minuten zu kommen, ja, erinnere ich mich noch dran. Das ist schon ein paar Jahre her, aber der hat auch gesagt, wir diskutieren viel über Reichweite, wir müssen über Ladegeschwindigkeit diskutieren. Ich glaube, Timo, so wie wir uns auch in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen schon drüber unterhalten haben, da gibt's ja auch deutliche Unterschiede bei den unterschiedlichen Herstellern im Praxistest, wenn es tatsächlich darum geht, wie schnell habe ich denn dann eigentlich wieder eine verlässliche Reichweite, mit der ich auch mal wieder nochmal ein, zwei Stündchen weiterkomme, ne?
Absolut, das ist definitiv so. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Preissegment an. Also sage ich mal, wenn man jetzt die sogenannten Einstiegsstromer betrachtet, die es ja noch gar nicht so viel gibt, die sind natürlich nicht mit einer Architektur ausgestattet, die Schnellladen jenseits der 200 kW erlaubt. Also das ist momentan etwas, was für Premium-Fahrzeuge vorgesehen ist. Das beste Fahrzeug, was wir da bisher getestet haben von den Ergebnissen, war ganz klar der Porsche Macan, der ja auf der neuen PPE-Plattform läuft von Volkswagen, der Audi Q6 und A6, der ist auch noch auf der PPE. Das ist jetzt tatsächlich dann das nächste Fahrzeug, was nochmal unter die Lupe genommen wird. Aber da waren wir auch im Winter unterwegs um die 0-Grad-Grenze und dieses Fahrzeug hat wirklich so stark performt beim Aufladen. Und auch da muss man Volkswagen, so viel Kritik sie auch immer einstecken müssen für diverse Sachen, dem Volkswagen-Konzern, muss man ihnen wirklich ein Lob aussprechen, weil das hat einfach Spaß gemacht. Und da war sowohl beim ID.7 als auch beim Macan war man schon traurig, als man die Fahrzeuge wieder abgeben musste.
Aber wo wir natürlich im Kontext VW auch in den letzten Folgen beim Podcast auch viel gesprochen haben, ist ja nicht nur das Thema Elektromobilität oder Antriebstechnologie, sondern natürlich auch, und das ist ja auch immer ein gewichtiger Faktor mittlerweile, auch für die jüngeren Käuferschichten, ist natürlich die Performance bei dem Thema User Experience oder bei dem Thema Software, beim Thema Fahrerassistenzsysteme zum Beispiel auch. Du hast es ja eingangs gesagt, wir testen natürlich die Fahrzeuge vor allem unter diesem Fokus auch. Wie ist die Performance bei den Assistenten? Wie ist die Performance bei der User Experience? Wie macht sich Volkswagen denn da bei so einem Top-Modell bei dem ID.7?
Ja, also ich sag mal so, man muss natürlich unterscheiden zwischen ID.7, der so um die 53.000 Einstiegspreis, wenn man realistisch ist, eher um die 60.000 mit allen Ausstattungen liegt, und dann Modellen, die wirklich beim assistierten Fahren schon Richtung Level 2 Plus gehen oder sogar Level 3, wie es BMW teilweise ja schafft oder auch Mercedes. Von daher, klar, also du wirst da nicht in einem ID.7 freihändig auf der Autobahn fahren können über mehrere Minuten oder gar Stunden. Das gibt das System einfach nicht her. VW sagt aber, dass die Architektur dafür ausgelegt sei. Also man könnte theoretisch zumindest Richtung Level 2 Plus gehen. Mhm. Aktuell muss man sagen, ist es im ID.7 so, dass man schon sehr schnell benachrichtigt wird, wenn man die Hände vom Lenkrad nimmt. Also da gibt es auch sehr starke Unterschiede. Manche Hersteller, Kia beispielsweise ist das Modell, was wir jetzt gerade testen, die haben offiziell keine Level 2 Plus Freigabe, aber das System funktioniert nach den ersten Eindrücken überragend, macht da echt einen guten Job. Und bei VW war das beispielsweise eher zurückhaltend noch. Also man hat sich sicher gefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass ich da wirklich mal über 30 Sekunden oder gar eine Minute auf der Autobahn die Hände vom Lenkrad nehmen konnte. Da hat das Fahrzeug schon deutlich gemeckert. Aber man muss, wie gesagt, einordnen, es ist dafür auch nicht ausgelegt.
Ja, das finde ich spannend, weil jetzt hast du es gerade schon angesprochen und wir hatten uns die letzten Tage auch schon drüber unterhalten, dass der Kia, du bist den EV3 gefahren oder fährst ihn aktuell, und das hat sich ja durchaus so ein bisschen entpuppt als so ein kleiner Geheimfavorit von dir, will ich fast sagen, so der Modelle, die du in letzter Zeit gefahren bist. Was hat dich denn an dem Kia so begeistert?
Ja, also der Kia ist natürlich erstmal preislich schon mal was anderes, ne? Der beginnt, meine ich, irgendwas um die 35.000 oder lass mich lügen, 40.000 so um den Dreh, also schon mal eine Ecke günstiger, erschwinglicher, und also der ganze Aufbau des Infotainments ist, finde ich, total intuitiv. Man hat ja oft, sage ich mal, gerade wenn man privat vielleicht irgendwie Autos aus dem VW-Konzern fährt, Da kennt man das oder gewöhnt man sich schnell dran. Und wenn man dann in neue Autos steigt, ist es ja oftmals so, dass man erstmal ein bisschen überfordert ist. Und das muss man sagen, meine persönliche Einschätzung ist bei Kia überhaupt nicht der Fall. Also es ist extrem intuitiv. Mhm. Das System reagiert extrem schnell. Also es ist wohl auch sehr leistungsfähige Software dort verbaut worden. Man kann sehr, sehr viel einstellen. Man kann sich per Favoritentaste sofort in die Fahrassistenzsysteme navigieren, um dann beispielsweise dieses nervige Piepen bei der Geschwindigkeitsüberschreitung auszustellen. Du hast ein Eye-Tracking drin, das innerhalb von 2 Sekunden merkt, dass du nicht auf die Straße guckst. Wenn du das aber nicht haben willst, schaltest du es einfach aus. Und auch sonst, also man muss ja sagen, alle Autos heutzutage sind ja auch verknüpft mit einer dazugehörigen App, wo du auch von, sage ich mal, Remote schon gewisse Einstellungen vornehmen kannst. Und da macht Kia ebenfalls einen sehr guten Job, muss ich sagen. Und wie gesagt, da sieht man mal, dass es nicht unbedingt immer ein Fahrzeug jenseits von 50.000 Euro oder gar 100.000 Euro sein muss, was gut performt. Also wie gesagt, die ersten Eindrücke sind wirklich gut beim Kia. Mhm.
Das ist auch deswegen spannend, wenn ich mal so ein bisschen in die Vergangenheit schaue und das, was wir ja auch so publiziert haben in der Vergangenheit, da haben wir ja unter anderem auch die Connected Car Innovation Studie da mit dem Center for Automotive Management sehr lange Jahre gemacht. Und da wird es übrigens dieses Jahr auch wieder ein kleines Revival geben, kann ich jetzt an dieser Stelle schon mal spoilern. Und da wird es natürlich interessant zu sein, wie auch ein Hersteller wie Kia, Hyundai Kia natürlich im Konzernverbund da abschneiden werden, weil die in der letzten 10 Jahren, in der wir die Studie jetzt ja auch gemacht haben, eigentlich immer so im Mittelfeld rangiert haben, gehört nie zu den Top-Performern in dem Bereich. Aber da hat sich natürlich gerade in den letzten Jahren sicherlich auch bei den Koreanern sehr viel getan, auch bei Hyundai natürlich, auch beim Thema Assistenzsysteme einiges getan. Also das wird spannend zu sehen sein, wie sie in diesem Jahr dann abperformen sozusagen.
Ja, absolut. Also ich denke mal, nur aus den Erfahrungen, die ich jetzt haben kann, deswegen ist es, denke ich, auch immer ganz gut, wenn man nicht nur, sage ich mal, darüber schreibt, was alles gemacht wird, sondern wirklich auch mal diese ganzen Sachen hautnah testen kann. Weil da gibt es ja doch oftmals Unterschiede. Klar, es sind subjektive Empfindungen, aber wie gesagt, Kia aus meiner Sicht macht einen sehr guten Job. Ebenso muss man auch sagen, Volvo beispielsweise.
Darauf wollte ich jetzt hinaus.
Genau, die ja wirklich einen sehr offensiven Ansatz fahren in Sachen Kooperation. Also das ist ja auch immer so ein Thema, wo man sich entscheiden muss ja quasi, oder viele treffen dann die Entscheidung, wir entwickeln eher selber oder geben gewisse Sachen ab. Und bei Volvo ist man wirklich der Meinung, und ich persönlich halte das für eine richtige Entscheidung, dass man Sachen abgibt, wo man weiß, man hat extrem starke Partner. Und Volvo ist da besonders mit Nvidia und mit Qualcomm sehr aktiv. Alle Modelle sind mit Google Infotainment-System ausgestattet. Das ist natürlich einfach gut. Das ist bekannt. Das kennt nahezu jeder. Selbst Apple-Nutzer gewöhnen sich super schnell an dieses Android-Betriebssystem, sage ich mal, in Anführungsstrichen Android-Betriebssystem. Und das funktioniert flüssig und das erleichtert den Einstieg in solche Autos einfach.
Aber dann machen wir es auch ganz konkret, weil da auch deine Eindrücke ja relativ frisch sind, wie sozusagen Bedienung, Fahrerassistenzsysteme in den Volvos so aussieht. Du hast den EX90 getestet und auch ganz, ganz frisch den XC90 sozusagen. Einer aus dem, vielleicht noch aus der alten Welt. Aber wie ist denn da dein Eindruck? Ich weiß nur, du hast einen deiner Artikel mit der Überschrift schwedischer Minimalismus sozusagen betitelt. Zieht sich das auch durch, was das Thema Bedienung und Fahrerassistenzsysteme anbelangt?
Jein, würde ich sagen. Also ein Minimalismus bezieht sich natürlich in erster Linie auf das Design. Das ist, wer vielleicht schon mal in einem Volvo saß, gerade in den neueren Modellen, das ist sehr minimalistisch gehalten, sehr schlicht, skandinavisches Design. So, das ist halt einfach Volvo und das ist beim EX30 so bis hin zum EX90 und auch beim XC90 tatsächlich mal ein Fahrzeug, was kein Elektroauto ist, was aber ja schon seit 2002 bei Volvo existiert und jetzt nochmal eine Neuauflage bekommt. Und wenn man in dem Fahrzeug sitzt, kann man das auch verstehen. Denn da ist jetzt nicht wirklich ein Riesenunterschied zu spüren zu beispielsweise dem elektrischen Bruder, dem EX90. Natürlich ist die Architektur im EX90, im Elektromodell, eine neuere. Das ist aber einfach, sage ich mal, steckt in der Philosophie, die Volvo dahinter legt, im Interview mit dem Anders Bell, dem Softwarechef, hat er auch gesagt, im Prinzip beginnt jede Entwicklung mit dem Software-Stack und Volvo fährt da wirklich einen knallharten Ansatz und den sie jetzt auch durchziehen mit dem S90 der Limousine, die jetzt gerade Weltpremiere gefeiert hat. Und das hat, finde ich, schon deutlich Hand und Fuß. Zur Bedienbarkeit, ja, da bestätigt sich das auch mit dem Minimalismus, weil na, sicherlich kann man da extrem viele Sachen einstellen. Könnte man jedenfalls, bei Volvo hat man aber den Eindruck, die wollen das gar nicht so unbedingt. Also es soll wirklich einfach sein, mit wenigen Klicks dahin zu kommen, wo man eben auch hin will. Ein ganz großes Manko, was aber nicht nur Volvo betrifft, sondern wirklich alle Autos durch die Bank weg, die wir getestet haben, ist nach wie vor die Sprachassistenten. Die sind wirklich absolut, ja, man muss es fast sagen, katastrophal. Also man kann die einfachsten Sachen teilweise scheitern. Wenn ich beispielsweise irgendeine Funktion ausstellen möchte, muss ich das in der Regel immer noch händisch machen. Wenn ich ein Piepsen ausstellen möchte, wird es nicht verstanden. Das ist durch die Bank weg überhaupt nicht zufriedenstellend. Und da gibt es wirklich extremes Nachholpotenzial durch die Bank weg.
Vielleicht ja auch etwas, was nochmal auch durch die Integration auch von Gen AI und Co. natürlich auch nochmal einen kleinen Boost erfährt. Aber was ich jetzt nochmal spannend finde, ist, klar, du hast jetzt natürlich gerade nochmal gesagt, so ein bisschen den Unterschied nochmal klar gemacht zwischen Eigenentwicklung und auch zwischen starken Partnern. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit vor allem musste man ehrlicherweise diejenigen auch immer eher kritisieren, die eher auf eine Eigenentwicklung gesetzt haben, wobei man jetzt auch differenzieren muss. Volkswagen hat vielleicht lange Zeit mit dem Thema Software und Infotainment auch Probleme gehabt. Jetzt bist du zum Beispiel aber auch, man muss es eigentlich fast sagen, in der ganzen Reihe der Fahrzeuge, die du gefahren bist, fast schon das Flaggschiff eigentlich und unter all den Wagen nämlich auch ein Modell gefahren eines Herstellers, der auch dann eher auf Eigenentwicklung setzt, was das Thema Software und Betriebssystem angeht. Und das, so wäre jetzt mein Eindruck aus der Ferne, das sicherlich ganz gut macht oder wahrscheinlich sehr, sehr weit vorne ist. Vielleicht eines der Modelle, von dem man sagen muss, dass sie vielleicht eine der ausgefeiltesten und modernsten Fahrzeuge überhaupt aktuell auf dem Markt sind. Und die Rede ist da vom BMW i7. Erzähl doch mal, was dein Eindruck wirklich ist vom absoluten Flaggschiff, aber da reden wir nicht von bezahlbarer Einstiegsmobilität.
Das ist genau der Punkt. Also dieses Fahrzeug in der Ausstattung, wie wir es gefahren sind, man muss natürlich sagen, die Hersteller, wenn sie dann einem so ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, schicken die natürlich auch meistens die eine ganz gute ausgestattete Variante, was glaube ich der i7 aber auch in jeder Variante ist. Also das Modell ist jenseits von Gut und Böse, glaube ich, um die 175.000. Also das ist schon etwas, was einfach Spaß macht. Also man muss sagen, da hat BMW ein geiles Fahrzeug hingestellt, was in jedweder Hinsicht wirklich überragend ist. Also es ist ja eigentlich irgendwie ein Fahrzeug, wo man gefühlt chauffiert wird. Ne? Wenn man sich mal anguckt, mit was für Fahrzeugen so Bundeskanzler und so vorfahren, da ist dieses Fahrzeug sehr präsent. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass du hinten rechts einen Sitz hast, der zum Massagesitz wird, wo sich der Vordersitz vorschiebt und plötzlich liegst du da wie ein Kino. Dann fährt sich hinten noch das 360-Grad gefühlt Panorama-Kino runter über die ganze Breite. Also das ist natürlich High-End in allen Bereichen, außer vielleicht beim Laden. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass das Modell ja schon auch gar nicht mehr so neu ist. Ja. Aber ich denke mal, wenn das jetzt dann mit der neuen Klasse in der Form irgendwann kommen wird, dann wird man, ist ja schon bekannt, dass BMW da auch auf 800 Volt geht und bis zu 300 kW laden kann. Das kann der i7 jetzt leider nicht, weil er ein bisschen älter ist. Aber alles andere, auch softwareseitig, außer auch da das Thema Sprachbedienung, das war ähnlich schlecht wie bei allen anderen, aber ansonsten ist das wirklich ein super tolles Fahrzeug und da haben BMW, wie du sagst, sehr, sehr viel Eigenentwicklung reingesteckt und das hat sich wirklich gelohnt, weil das Infotainment überzeugt, die Software hat einen guten Eindruck gemacht und was wir ja vor allem getestet haben in dem Bereich war natürlich das Thema autonomes bzw. hochassistiertes Fahren, Level 3, was ja der BMW bis 60 km/h kann und Level 2 Plus eben bis 135 und da sind wir wirklich mehrere hundert Kilometer Autobahn am Stück gefahren, ohne einmal ins Lenkrad zu greifen und das ist schon etwas, wenn man sich darauf einlassen möchte, muss man, glaube ich, erstmal machen. Aber man, finde ich, hat sehr schnell, Yannick, du hast es ja auch erlebt beim i7, den Eindruck, dass man sich da wirklich zurücklehnen kann, weil das Fahrzeug einen echten, sehr sicheren Eindruck vermittelt.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, komfortabler Safe Space für den bayerischen Ministerpräsidenten, um seine Nürnberger Rostbratwürstel zu essen und das dann gleichzeitig natürlich bei Social Media rauszuhauen.
Er fährt also, Elektroauto?
Wahrscheinlich nicht, aber das ist auf jeden Fall der Use Case, der dann natürlich dafür vorgesehen ist. Jetzt zum Schluss würde ich, glaube ich, gerne nochmal auf ein Auto schauen, was ein bisschen in der ähnlichen Liga fliegt, vielleicht nicht ganz so hoch angesetzt, aber auch von einer Marke beziehungsweise ein Modell einer Marke, die ja so ein bisschen als aufstrebender Player gilt. Und gerade, und das haben wir ja an vielen Stellen auch schon betont, auch bei uns auf den Kongressen waren sie mit dabei, gerade im Bereich Software, gerade im Bereich User Experience, KI, auch beim Thema autonomen Fahren, oft so mal als sozusagen aufstrebende junge Wilde gilt, die Branche dahingehend auch so ein bisschen vor sich hertreiben und es anders machen, auch gerade was das Thema EE-Architektur anbelangt. Und das ist NIO. Und da konntest du ein Modell testen, und zwar den ET7. Und da würde mich natürlich jetzt auch mal brennend interessieren. Erstmal natürlich auch die Frage in Richtung Battery Swap. Das ist natürlich ein USP bei NIO. Aber eben auch das Thema Bedienung und auch das Thema Fahrerassistenzsysteme, wie da dein Eindruck war.
Ja, also NIO war, glaube ich, das Fahrzeug, auf das wir alle mit am meisten gespannt waren, eben weil die ja schon sehr prominent momentan, zumindest in unserer Bubble, sage ich mal, sind, was wirklich so moderne Fahrzeuge angeht. Und der ET7, muss man auch sagen, das ist schon ein super modernes, schönes Fahrzeug, finde ich auch. Aber jetzt gab es wirklich extrem zwiespältige Erfahrungen im Test. Also ich habe beim ersten Versuch, diese Battery Swap Station anzufahren, muss man sagen, es war auch wieder tiefster Winter, im Januar, um die 0 Grad, eher Minusgrade, eine Fahrt versucht zu erledigen mit diesem Auto von Hannover nach München. Ich traue mich fast nicht zu sagen, wie lange es gedauert hat, aber es waren knappe 9 Stunden. Also ich stand ungefähr eine Stunde vor dieser Battery Swap Station und habe versucht, dort mich einparken zu lassen, aufgrund wahrscheinlich verdreckter Sensoren, aufgrund der Witterungsverhältnisse. Hat es partout nicht geklappt. Also nach mehreren Telefonaten mit dem Kundenservice habe ich es dann abgebrochen, bin dann doch an eine normale Ladestation gefahren. Und da hat der NIO leider auch nicht gepunktet mit schnellem Laden. Also das war so um die 120 kW. Das hat dann schon ziemlich lange gedauert. Und das war wirklich in dem Punkt keine schöne Erfahrung. Habe es danach aber natürlich nochmal versucht. Und danach hat es zweimal bei besseren Bedingungen reibungslos geklappt. Und wenn es klappt, ist es der USP, den NIO damit ja auch propagiert, weil du bist innerhalb von weniger als 5 Minuten, Entschuldigung, so schnell geht's
dann. Das wäre ein bisschen sehr schnell.
5 Minuten bist du rein und raus aus dieser Swapping-Garage und bist dann mit 90% Akku wieder sofort auf der Bahn. Also wenn man, sag ich mal, die Zeit hat und vor allem auch auf Routen unterwegs ist, auf denen eben so eine Swap-Station liegt, dann ist das wirklich ein Riesenmehrwert. Ist das nicht so, und das ist ja doch noch oft der Fall, weil es gibt leider noch nicht so viele Swap-Stations, dann ist man angewiesen auf normales Laden und da gibt es durchaus Verbesserungspotenzial, was jetzt nur das Thema Laden mal anbelangt.
Was ist dein Eindruck vom Thema Software-Infotainment? Können da die Chinesen oder in dem Fall eben als chinesischer Vertreter NIO punkten?
Also NIO hat ja auch viel Eigenentwicklung logischerweise dort reingesteckt. Es ist schon, meiner persönlicher Eindruck, muss man immer dazu sagen, sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn ich jetzt das vergleiche mit dem Kia, wo ich vorher noch nie in einem Kia saß und dann in den NIO gehe zum ersten Mal, ist es im Prinzip das genaue Gegenteil. Weil beim Kia, hatte ich ja schon gesagt, hat man gefühlt sich schnell zurechtgefunden und hat so einen Eindruck bekommen, wie alles funktioniert. Beim NIO war es wirklich deutlich mehr Arbeit. Also auch sehr minimalistische Aufteilung, wenige bis gar keine Knöpfe. Einfaches Beispiel zum Einstellen der Seitenspiegel. Muss ich in irgendwelche Untermenüs mich navigieren und dann mit den Tasten am Lenkrad irgendwie versuchen, die Seitenspiegel einzustellen. Klar, wenn man sich dran gewöhnt, ist das alles in Ordnung. Aber das ist, sag ich mal, für Leute wie wir, die jetzt in Deutschland vielleicht eher europäische Modelle gewohnt sind, ist es schon eine krasse Umstellung. Und dann gibt es ja noch diesen lustigen Assistenten, Sprachassistenten.
Nomi,
genau, der dann mit so einem kleinen Face da in der Mitte dich anguckt und teilweise, wenn du halt Musik hörst, spielt dieses Emoji irgendwie eine Gitarre. Das ist alles ein nettes Gimmick. Ob einem das jetzt wirklich weiterbringt, weiß ich nicht. Also auch der Nomi hat bei den Sprachanforderungen oder Angaben, wo ich quasi seine Hilfe haben wollte, ja, nicht wirklich überzeugt. Also sehr oft halt auch gesagt, dass er nicht weiß, was er darauf antworten soll. Von daher muss man ehrlich sagen, es ist gewöhnungsbedürftig. Auch das Navigationssystem beispielsweise hat eine Ansicht, sage ich mal, die für mich nicht sonderlich modern wirkt. Dann konnte ich Apple CarPlay nicht verbinden. Das sind auch so Sachen, die erwarten sicherlich viele Kunden, nicht nur ich. Und ist die Frage, ob dieser Weg der richtige ist. Wenn man sich die Zahlen von NIO anguckt, was in Deutschland bisher weggegangen ist, ist das ja jetzt auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Aber ja, also von daher, es war natürlich trotzdem, ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden, also man merkt schon, dass da viel moderne Software auch drinsteckt und das auch deutlich, sage ich mal, ein vernünftiges Oberklasse-Modell ist. Persönlich würde ich aber sagen, wenn ich mich bei dem Preis und wenn ich das Ding mit Batterie kaufe, bin ich bei 96.000 Euro. Ob ich mich dann für so ein Modell entscheide oder vielleicht für ein anderes europäisches Modell in einer ähnlichen Preisklasse, ja, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden.
Da kannst du dir schon ordentlich einen ID7 für konfigurieren.
Ja, also ich glaube, da kann ich sonst was für reinstecken in ID7. Den kriege ich nie im Leben auf diesen Preis. Und
ja, weiß ich nicht. Da wäre ich auch vorsichtig mit der Aussage. Auch da kriegt man VW auch schnell in die Region. Aber
Aber ja, das finde ich, ist aber ein guter Vergleich, weil ID7 und NIO ET7 sind, sage ich mal so, erstmal vom äußerlichen Eindruck ähnlich. Und auch, ja, wenn man wirklich den ID7 direkt nach dem NIO gefahren hat, gut, man muss dazu sagen, wir sind alle oder viele sind VW-Konzernfahrzeuge gewöhnt. Da fällt es natürlich leichter, sich einzugewöhnen. Aber das war schon ein krasser Kontrast. Und da ist dann nochmal mehr aufgefallen, wie sehr VW da echt einen guten Job gemacht hat. Problem aber auch da ist natürlich, ID7 wird ja mal so ein bisschen als Passat, als elektrischer Passat angesehen. Und ein Passat kriege ich als Neuwagen, der beginnt beim VW-Konfigurator bei 41.000 Euro. Und der ID7 halt bei 53 irgendwas. Und wie gesagt, realistisch kommst du dann wahrscheinlich bei irgendwas um die 60 raus. Das ist das Problem, was halt einfach noch besteht, dass dieses Fahrzeug noch immer zu teuer ist, um wirklich ein würdiger Passat-Nachfolger zu werden, meiner Ansicht nach.
Aber zumindest muss man sagen, und in den vergangenen Jahren sind auch vor allem die ID-Modelle von Volkswagen sehr kritisiert worden. Der ID3, der es nie ganz geschafft hat, ein sozusagen würdiger Elektro-Golf zu werden, so ein bisschen. Also das elektrische Brot- und Buttermodell von Volkswagen hat der ID3 jetzt nie geschafft, das zu werden. Ist viel kritisiert worden für die Software. Die ID-Modelle sind viel kritisiert worden für ihr Design, für ihre Anmutung. Und ich teile deinen Eindruck aus der Ferne und den Eindruck, den du jetzt in der Praxis gemacht hast, dass der ID7 eigentlich das erste Fahrzeug ist, das erste ID-Fahrzeug ist von Volkswagen, wo man wirklich sagt, gut, da haben sie jetzt wirklich mal ein Elektromodell hingestellt, da kann man sagen, Haken hinter.
Also der ID7, um das nochmal einzuordnen, es gibt ja jedes Jahr diese Fahrzeugtests beim ADAC, wo die sämtliche Fahrzeuge auf Herz und Nieren, auf allen möglichen Kram getestet werden. Das ist das erste Fahrzeug ever, wenn ich das richtig gelesen habe, was mit einer Note von sehr gut abgeschlossen hat. Das sagt ja eigentlich schon alles so. Und natürlich war man gespannt, ob man es dann selbst testen konnte. Ich kann diesen positiven Eindruck, wie gesagt, absolut bestätigen.
Ja, Timo, danke dir mal erstmal für diesen Einblick in die Praxis und ganz konkret in die Modelle der Hersteller. Und man sieht, es gibt viele Herausforderungen, gerade du hast gesagt Sprachbedienung, es gibt vieles, was da noch verbessert werden muss, aber es gibt auch schon viele Positivsignale und man sieht, das Portfolio wächst und wird interessanter auch für die Kundschaft. Jetzt gilt es natürlich auch die Kundschaft an der Stelle auch noch zu überzeugen. Ich habe ja eingangs gesagt, die Pfeile zeigen nach oben, aber ich habe auch gesehen, dass es jetzt gerade eine aktuelle Studie gab, wo es auch nochmal hieß, dass die Skepsis Skepsis auch immer noch sehr hoch ist, was das Thema Elektromobilität, Elektroautos anbelangt und dass vor allem die Deutschen auch immer noch sehr stark auch auf ihre Verbrenner pochen werden. Und da wird natürlich auch dieses Jahr zeigen, ob man die Kundschaft auch eben von den Elektromodellen am Ende des Tages auch überzeugen kann, um eben auf diesen, sage ich mal, auf diese positiven Signale auch aufbauen zu können. Also das werden wir in diesem Jahr sicherlich natürlich ganz eng verfolgen und wir werden auch weiterhin deine interessanten Berichte auch der einzelnen Modelle auch natürlich lesen. Wir werden alles, was worüber wir heute gesprochen haben, natürlich dann auch in Schriftform dann auch nochmal in die Shownotes packen, dass unsere ZuhörerInnen da sich dann auch nochmal tiefer reinlesen können in die einzelnen Modelle. Ja, Timo, an der Stelle, wie gesagt, vielen Dank für deinen Einblick und
sehr gerne.
Ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einem anderen Thema wieder und wir schauen natürlich, wie sich das mit den Elektromodellen weiterentwickelt.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
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 Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.